aber mir geht es ähnlich, wie ich geschrieben habe. Auf der einen Seite gar nicht so lange her, habe ich so in Erinnerung, als ich euch da am Bodenseehof kennengelernt habe und dann später hier vor Ort. Und auf der anderen Seite ist doch schon wieder eine längere Zeit. Und allein das Foto macht es ja deutlich. Gell? Ja, als ich gesehen habe, auf der Einladung dachte ich, so sah ich mal aus. Ja, da waren noch zwei Haare mehr. Aber das ist ja absolut egal. Ich bin gespannt auf die Zeit jetzt mit euch. Wir starten heute Abend und am Sonntag früh ist dann die letzte Einheit. Also mit der Predigt wollen wir das dann abschließen. Und ich weiß nicht, ob Stefan allein die Entscheidung getroffen hat oder ob ihr miteinander darüber geredet habt, warum der Epheserbrief, warum ihr euch für den Epheserbrief entschieden habt. Das ist typisch, wenn, das kenne ich von bei uns in der Gemeinde auch ständig irgendwas. Beim Test funktioniert es und dann, wenn es darum geht, dann, aber so ist es halt. Ich erkläre es das mit geistlichen Kämpfen. Dass da jemand nicht will, dass es reibungslos läuft. Genau. Ich habe meine Uhr nämlich vergessen. Deswegen entschuldigt, wenn ich mein Handy hinlehne, dass ich die Zeit ein bisschen im Auge habe. Also, nochmal um einzusteigen. Ich habe mich darüber aber gefreut, dass ihr den Epheserbrief gewählt habt oder dass dann die Anfrage kam, den Epheserbrief zu machen mit der Überschrift Wesen und Berufung der Gemeinde. Das sind jetzt 10 Jahre her, als ich in einem Pastoraldienst in einer kleinen Gemeinde vom Raum und von der Größe, nicht größer wie eure Gemeinde, dann wurde ich gefragt und eingeladen, dort als Pastor einen Dienst zu übernehmen. Vor 10 Jahren war das, ja. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was predige ich da? Und für mich war klar, ich entscheide mich für einen Brief und werde dann fortlaufend durch den Brief predigen. Und ich habe gerungen, welchen Brief werde ich nehmen und was will ich dieser Gemeinde sagen? Und die Einladung kam, diesen Dienst zu übernehmen, weil die Gemeinde, die war kurz davor, die Schlüssel zu nehmen und die Tür abzuschließen und zu sagen, okay, wir hören auf. Und da hat man angerufen und gefragt, ob ich da nicht kommen kann und ihnen helfen kann. Ich sage, vor 10 Jahren ist es gewesen, gefühlt jung und jetzt fühle ich mich schon alt. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich der Gemeinde helfen durch den Dienst und vor allem durch die Verkündigung. Und das für mich waren so 2 Briefe, für die ich mich entscheiden wollte. Der eine war der Korintherbrief und der andere war der Epheserbrief. Und ich habe mich für den Epheserbrief dann entschieden und habe 4 Jahre in der Gemeinde dann den Epheserbrief gepredigt. So, ich versuche an diesem Wochenende 4 Jahre Predigtdienst zu komprimieren. Und habe ich das so gar nicht hingeschrieben. Eigentlich steht meistens eine Einführung in den Epheserbrief. Eine Einführung, weil ich weiß, an einem Wochenende vermag man nicht mehr, wie eine Einleitung zu machen. Also könnt ihr euch vorstellen, 4 Jahre runterbrechen. Und das ist mein Anliegen. Mein Anliegen ist, über ein Thema zu reden, nämlich über das Wesen Wesen und Berufung der Gemeinde, und zwar anhand vom Epheserbrief. Das ist vielleicht besser. Ich werde euch in den Brief hineinnehmen und so Gliederung, Aufbau, die einzelnen Einheiten euch zeigen, wie das aufgebaut ist. Aber im Wesentlichen möchte ich mit euch dann über dieses Thema Wesen und Berufung der Gemeinde reden. Warum? Weil in den ersten 3 Kapiteln im Epheserbrief es um Wesen der Gemeinde geht und in den letzten 3 Kapiteln geht es um die Berufung der Gemeinde. Also der ganze Epheserbrief ist so aufgebaut, in den ersten 3 Kapiteln wird uns gezeigt, was die Gemeinde ist und in den letzten 3 Kapiteln, was ihre Berufung ist, was sie zu tun hat letztendlich, also was muss sie tun. Ist und tun, diese beiden Dinge kommen da zusammen im Epheserbrief. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann für den Epheserbrief damals entschieden habe, ihn zu lehren und zu predigen. Das habe ich dann getan. Warum? Weil ich hoffe, das klingt nicht anmaßend, aber mein Empfinden war auch, und auch irgendwie diese Hoffnungslosigkeit in der Gemeinde, diese Perspektivelosigkeit, was machen wir, sollen wir überhaupt weitermachen, lohnt sich das nicht, und mir schien so, als ob die Gemeinde nicht genau wusste, wer sie ist und dass die Gemeinde nicht mehr wusste, was ihre Berufung ist. Und in erster Linie kein Verein, das jetzt auf einmal Interessen geändert hat oder die Mitglieder gesunken sind und man sagt, okay, was machen wir hier eigentlich? Machen wir überhaupt weiter oder machen wir überhaupt nicht weiter? Und deswegen war mein Anliegen, jetzt nicht einen anderen Brief zu nehmen, in dem Paulus ja auch so, sag ich mal, Probleme der Gemeinde behandelt und die interessant wären. Und mir schien sinnvoll, bevor man über die Probleme der Gemeinde redet, über einzelne Situationen, einzelne Positionen, dass man erstmal grundsätzlich sich darüber im Klaren werden muss, was sind wir eigentlich? Was ist überhaupt Gemeinde an sich selbst? Was ist ihr Wesen? Was ist ihre Berufung? Und ich glaube, daraus resultiert dann alles andere. Und da muss man von da anfangen. Ich weiß nicht, was eben euer Anliegen war, diesen Brief zu wählen, aber das ist so mein Verständnis vom Epheserbrief. Hier geht es darum, die Notwendigkeit oder andersrum, das Verständnis unserer Identität klar rauszuarbeiten. Wer sind wir eigentlich? Oder was ist eigentlich Gemeinde für sich selbst? Was ist das Grundverständnis der Gemeinde? Und das halte ich doch für sehr wichtig. Warum? Ich rede mal von dieser Gemeinde, in der ich war, um das euch deutlich zu machen, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Dann und aber nicht, dass ihr denkt, dass ich euch etwas vorwerfe. Ich kenne euch in dieser Weise nicht gut genug. Aber das Problem war, dass man das ein Verständnis von Gemeinde hatte, dass sie wie so ein Verein ist. Man trifft sich oder es treffen sich die ungefähr gleiche Interessen haben, ein gleiches Anliegen haben und man trifft sich. Und solange man die gleichen Interessen hat und Vorstellungen, wie dieser Verein funktioniert, funktioniert es auch. Man hat Freude aneinander und miteinander und dann irgendwann mal verändert sich. Da kommt der eine oder andere dazu oder der eine oder andere kommt auf die Idee und sagt, ist mir jetzt ein bisschen langweilig geworden. Oder immer das Gleiche. Oder ist das überhaupt das, was wir wollen? Oder es kommen andere mit anderen Interessen und schon beginnt's. Und diese Gemeinde hat über Jahre diese Entwicklung gehabt, dass sie immer wieder sich aufs Neue erfinden musste. Oder immer wieder das Neue erfunden hat und nie richtig vom Fleck kam. Und irgendwann müde geworden, sich immer wieder aufs Neue zu erfinden, weil sie nicht begriffen hat, was eigentlich Gemeinde ist und irgendwann mal wirklich müde geworden ist. Eine ganze Generation verloren an Jungen, an den Kindern, die groß geworden sind, die haben die Gemeinde verlassen und sie standen da sozusagen wieder, okay, wieder von vorne anfangen. So. Und das war sehr, sehr, sehr mühsam. Und dann kamen andere, die ganz stark dafür plädiert haben, sagen, die Gemeinde, sie muss sich sozial engagieren. Da kam die ganze Idee des sozialen Engagements. Nichts gegen soziales Engagement, überhaupt nicht. Aber dann hat man das, dafür ist Gemeinde da. Und dann kam ein neues Verständnis, was Gemeinde tun muss, was man vor Ort tun muss, was man in dieser Welt tun. Und man begrenzte die Gemeinde auf ein soziales Engagement. Die anderen setzen sich ganz stark für ein politisches Engagement. Wir müssen die Welt verbessern, wir müssen unsere Situation verbessern, wir müssen unsere Stadt verbessern, wir müssen unser Land verbessern, wir müssen diese Welt verbessern und man definierte die Gemeinde ganz stark über ein politisches Engagement. Und das ging eine Weile und man hat es getan und dann wieder müde, weil irgendwie hat man die Welt doch nicht verbessert. Und diese sozialen Umstände sind auch irgendwie nicht besser geworden. Und da wurde man müde. Man mit Elan gestartet, mit Freude und dann ging es doch nicht vorwärts. Ich glaube, und das ist meine tiefe Überzeugung meines Dienstes auch, dass die Gemeinde Jesu, und ich rede jetzt pauschal und allgemein, die braucht eine Vogelperspektive. Man muss wieder ein bisschen zurücktreten, man muss vielleicht ein bisschen höher kommen, mal runterschauen und ich sage mal von oben anschauen, was ist eigentlich Gemeinde? Ohne es sich zu tief in Einzelheiten zu verstricken, sondern grundsätzlich brauchen wir, darf ich so sagen, wir brauchen ein Verständnis des Planes Gottes für die Gemeinde. Wie hat sich Gott Gemeinde gedacht? Was ist eigentlich Gemeinde? Und darum finde ich diesen Brief so wichtig und entscheidend. Während der Römerbrief bei Paulus zusammen mit dem Galaterbrief oder sagen wir, der Römerbrief so eine systematische Abhandlung des Evangeliums uns darstellt. Der Galaterbrief dieses Evangelium verteidigt. Beschäftigt sich der Epheserbrief mit diesem Grundverständnis, was eigentlich die Gemeinde ist. Paulus hat ein großes Anliegen gehabt, den Ephesern zu zeigen und zu sagen, warum gibt es sie? Und was will eigentlich Gott von ihnen? So, was ist der Plan? Was ist der eigentliche Plan Gottes? Was ist der erste Plan Gottes für die Gemeinde? Also, zu schnell sind wir, wenn wir über Gemeinde reden. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Aussage euch innerlich vielleicht sogar aufwühlen wird. Kann ich mir vorstellen. Ihr könnt gerne auf mich zukommen und nochmal nachfragen, wie ich das meine. Aber ich will trotzdem in Freimütigkeit euch das so sagen, wie ich davon überzeugt bin. Wenn wir an Gemeinde denken und Gemeinde leben, wir sind zu schnell bei uns. So, wir sind so bei uns selbst und wollen Dinge lösen, wollen Dinge angehen, wollen Dinge bewegen, wollen Dinge verändern, wollen Dinge machen und sind zu schnell dabei dem Tun, bevor wir begriffen haben, was wir sind. Und unser Tun muss aus dem herauswachsen, aus dem kommen, was wir sind. Und dann kommen wir zu dem Tun. Und wir sind immer dabei, wir tun, ohne richtig zu wissen, was wir sind. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Kraftlosigkeit oder irgendwann das Ausbrennen und müde werden daraus resultiert, weil wir so schnell bei uns selbst sind, dass wir auch selbst alles machen. Und die Quelle eigentlich und die eigentliche Antriebskraft und die Motivation und die Freude und die Begeisterung und die Liebe, die kommt nicht aus uns selbst. Wir können uns für eine Zeit lang motivieren, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Aber irgendwann wird diese Motivation auch fallen. Die Kraft und die Freude über Schwierigkeiten hinaus und durch Schwierigkeiten hindurch und Niederlagen und Krankheiten und all was kommt, sie entspringt aus unserem Wesen, wer wir sind, und zwar in Christus. Wir müssen Gottes Plan für unsere Identität verstehen und wenn wir begreifen, was wir zu tun haben. Ich bin davon überzeugt, wenn das unser Herz erreicht, wenn das unser Herz bewegt, wenn da uns ein Licht aufgeht, dann werden wir auch Kraft haben für das, was zu tun ist. Die Reihenfolge muss stimmen. Und das werde ich euch anhand vom Epheserbrief aufzeigen, dass die ersten drei Kapitel darum am Anfang uns und das Wesen der Gemeinde zeigen. Und da geht es in erster Linie hat nichts viel mit dir zu tun. In dem Sinne, da steht nichts, was du alles tun musst. Sondern das kommt erst ab Kapitel 4. Da reden wir darüber, was ist. Aber das, was dann ab Kapitel 4 ist, ist die Folge von dem, was in den ersten drei Kapiteln Gott getan hat. Und das ist so das Geheimnis. Ich sage das gar in Christus oder in Gott. Und da müssen wir erst zur Ruhe kommen, aber dazu noch mehr, wie gesagt, in der Gliederung und im Aufbau. Und das machen wir morgen. Morgen früh werde ich euch so den groben Aufbau vom Epheserbrief zeigen. Heute möchte ich, vielleicht zeigst du dir noch ein, was ich so vorhabe. Ich möchte heute euch eine Hinführung zu dem Thema von diesem Brief, mein Grundsatzanliegen euch zeigen. Morgen einen Überblick, biblisch-theologischen Überblick, der uns den Brief in den Kontext der Bibel einbettet. Und dann ein Einblick in den Epheserbrief, in dem ich mit euch diese Dinge ein bisschen durcharbeite, in an einzelnen Kapiteln, an den einzelnen Bibelversen. So ist der Plan und ich hoffe, es gelingt, dass ich euch damit hineinnehmen kann. Ich meine und ich will nicht zu schnell den Zustand der Gemeinde und unsere Gemeinde immer so als katastrophal kritisch darstellen. Es gibt immer wieder und es ist fast schon wellenartig und so kommen immer wieder so neue Bücher, neue Methoden, neue Strategien, wie man Gemeinde bauen muss. Das ist schon wirklich so, du kannst sagen, so in Rhythmus von 10, 20 Jahren kommt wieder eine neue Idee, was Gemeinde Jesu ist. Und das ist dann so eine Welle und dann geht sie durch, Anfang meistens von USA, und dann kommt sie dann nach Europa und dann beginnt man nach diesen Konzepten Gemeinde zu bauen. Und immer wieder und immer wieder. Ich könnte euch ein paar Namen nennen, aber das ist jetzt eigentlich nicht entscheidend. Woher kommt das? Das sind solche Statements und solche Überzeugungen. Man glaubt, dass die Zeit, in der wir leben, mit der Gemeinde so schlimm war, wie es jetzt war, noch nie. Der Zustand der Gemeinde ist Katastrophe. Wir sind am Ende der Zeit, wir sind Laodicea und es ist schlimm. Und wenn wir diese Dinge nicht tun, dann wird die Gemeinde Jesu nicht überleben. Und da kommen Menschen mit dieser Überzeugung und sagen, wenn wir nicht so Gemeinde leben, dann wird sie nicht überstehen. Und andere kommen und sagen, nein, wenn wir so Gemeinde, wenn wir das nicht tun, dann wird sie auch nicht. Wenn wir uns nicht auf den Zeitgeist einlassen, wenn wir uns nicht auf die politischen Begebenheiten, wenn wir nicht auf sozialen Umwälzungen, wenn wir nicht reagieren, wenn wir nicht dem hinterhergehen, was in der Welt passiert, dann verlieren wir und verlieren die Gemeinde und die Gemeinde wird nicht existieren. Und dann reagiert man darauf und es gibt immer wieder so neue Konzepte und Überzeugungen, was Gemeinde ist und wie man Gemeinde bauen muss und wie man eine Gemeinde spielen muss, darf ich das so sagen. Immer wieder. Nur als Beispiel, eine Zeit lang sagt man, man muss Hausgemeinden gründen. Wenn man keine Hausgemeinden macht, die Gemeinde in der Form, dass man sich trifft und da gibt es einen Prediger und er hält einen Monolog, das funktioniert in unserer Gesellschaft sowieso nicht. Voll predigen, das ist ja schon negativ allein belegt, du predigst mich voll, das will ja niemand hören. Und allein das, also das Konzept, man muss Hausgemeinden und dann behauptet man, wenn man das nicht tut, dann wird die Gemeinde nicht überleben. Der anderen sagen, wenn, darf ich sagen, heute ist die Welt im Internet. Also wenn wir keine Form finden, die Gemeinde ins Internet zu bringen, dann wird die Gemeinde nicht überleben. Um euch einfach nur ein Beispiel zu geben. Ihr versteht, was ich meine damit. Und immer wieder ist man davon überzeugt, man muss sich immer wieder aufs Neue erfinden. Man muss die Gemeinde immer wieder aufs Neue erfinden. Warum? Weil der Zustand der Gemeinde, so wie es ist, so schlimm war es noch nie. Aber wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Es war schon immer so, wie es ist. Und was war, ist wieder und was ist, war schon mal. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also ich kann mich erinnern, als Bibelschüler saßen wir da und unser Lehrer hat uns mehrere Zitate an die Wand geschmissen von berühmten Männern. Er hat das noch nicht gesagt, welche und wann sie das geschrieben haben und haben so den Zustand der Gesellschaft, der Jugend und der Gemeinde Jesu beschrieben. Und das waren dann natürlich düstere Prognosen und Beschreibungen der Gesellschaft. Und dann hat er uns gebeten, zu sagen, was denken wir, in welche Zeitepoche würden wir diese Zitate einordnen. Und wir waren als Schüler bei den meisten Zitaten einig, dass es unsere Zeit betrifft. Und dann hat er das aufgedeckt und dann war das Augustinus, Luther und angefangen vom 3. Jahrhundert nach Christus bis in unsere Zeit hinein. Und das, was sie beschrieben haben, wo sie sagen, nein, das ist unsere Zeit, das ist unsere Gesellschaft, das sind unsere Umstände. Und wenn er sagt, guck mal, die damals haben es genauso empfunden, wie wir es heute empfinden. Es ist nichts Neues. Es ist zwar vielleicht so wellenartig, und es ist mal ein bisschen besser und dann wieder schlechter, aber letztendlich ist es nichts Neues. Als Jesus sagte, dass wenn er kommt, es genauso sein wird wie zur Zeit Noahs. Er hat ja gesagt, es wird so sein wie zur Zeit Noahs. Das heißt, es wird genauso sein. Und wir sagen, nein, es wird schlimmer. Ich sage, nein, es wird genauso sein. Sie heiraten, ließen sich heiraten, aßen, sie tranken. Es wird genauso sein. Sie haben die Botschaft damals genauso wenig der Botschaft Achtung gegeben, haben genauso wenig auf die Rettung gehofft, haben genauso geglaubt der Botschaft, dass Gott die Welt richten wie heute. Es wird genauso sein wie heute. Letztendlich ändert sich nichts. Und das ist das Erste. Wir müssen das Ganze nicht überdramatisieren und denken, oh, alles Katastrophe. Das Zweite ist, wenn Jesus versprochen hat, in Matthäus Kapitel 16 sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sich nicht überwinden. Wenn er das versprochen hat, warum? Wie kommen wir zu der Meinung, ja, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, dann wird die Gemeinde nicht überleben. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht einführen, wenn wir uns nicht dem anpassen, wenn wir nicht dieser Strömung folgen, dann wird die Gemeinde nicht überleben. Wenn Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung. Also er sagt nicht, und ihr werdet meine Gemeinde bauen. Oder andersrum, er sagt auch nicht, und ihr werdet eure Gemeinde bauen und ihr werdet nicht aufhören. Er sagt ja, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, das heißt, sie wird nicht aussterben. Sie wird nicht aufhören. Das ist doch gut, oder? Also eigentlich müssen wir echt froh sein und sagen, und egal was um uns herum passiert, auch bei uns passiert, zu sagen, Jesus, du hast versprochen, ich bleib cool. Egal was die Prognosen sind, was die Leute alles da für Katastrophen, die an uns herantragen, du hast es doch versprochen. Also wird die Gemeinde bestehen. Und diese, er baut sie, sie gehört ihm. Ich will meine Gemeinde bauen. Darf ich so sagen? Das war eine der ersten wichtigen Erkenntnisse in Bezug auf Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Das ist mein Anliegen. Das ist das Einzige, was Gott baut. Wisst ihr, was das ist? Gemeinde. Es ist sein Plan. Es ist sein Ding. Es ist sein Engagement. Es ist seine Idee. Es ist seine Gemeinde. Es ist seine, nicht unsere. Allein das macht mich schon echt entspannt. Weil es seine Gemeinde ist. Glaubt doch, dass der Schöpfer dieser Welt und der Erlöser dieser Welt, wenn er etwas baut, dann kümmert er sich auch darum. Er wird es doch nicht aufgeben, oder? Er ist dafür gestorben. Und er sagt, nee, jetzt keine Lust mehr mit denen. So auf der Hälfte der Strecke, nee, die Luft geht raus. Irgendwie ist mir zu schwierig. Das Schwierigste überwunden? Nein, da hört er doch nicht. Nach dem Schwierigsten hört er doch nicht auf. Er hat es versprochen, es ist seins. Und das ist so, so wichtig. Es ist seine Gemeinde. Er baut sie. Und die Frage ist natürlich, wie baut er sie? Was ist sein Plan? Was ist die Idee? Darf ich sagen, was ist die Idee hinter der Gemeinde? Und ich glaube, dass, wenn wir das verstanden haben und uns darunter stellen, das entspannt nicht nur, sondern das gibt auch Perspektive. Darf ich so sagen, wir müssen nicht jedes Jahr oder jede 10 Jahre aufs Neue eine neue Vision für die Gemeinde erfinden. Unsere Aufgabe an der Schule war das, Gemeinden zu besuchen und zu fragen, was ist eure Vision? Und dann sind wir zu einer Gemeinde und die haben gesagt, ja, wir treffen uns alle 5 Jahre mit den Ältesten und mit den Leitern und erarbeiten für unsere Gemeinde für die nächsten 5 Jahre eine Vision. Und dann machen sie das immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich mich gefragt, habe auch die Frage ihnen gestellt als Schüler, und was kommt dabei raus? Also nach 5 Jahren, was ändert sich in Bezug auf die Gemeinde nach 5 Jahren? Also bekommt die Gemeinde nach 5 Jahren eine neue Daseinsberechtigung, einen neuen Plan, eine neue Idee, eine neue Vision, was sie ist und was sie tun muss? Ändert sich unsere Vision für die Gemeinde von Zeitalter zu Zeitalter, in dem Sinne von Jahr zu Jahr? Was bestimmt die Vision der Gemeinde? Bestimmt die Welt und die Umwelt unserer Gemeinde? Für was? Und ich sage es, je nach Verständnis, was Gemeinde ist, wer sie baut, wer sie erdacht hat, ich sage es so, wenn die Gemeinde etwas ist, was uns gehört, was wir gegründet haben, was wir uns erdacht haben, dann werden wir permanent danach überlegen, wie können wir dieses Ding am Laufen halten? Wie kriegen wir die Reihen voll? Also, was mögen die Menschen? Und was mögen sie nicht? Dementsprechend müssen wir agieren und hoffen, dass wir den Geschmack treffen. Und je nach Kultur, je nach Region, je nach Rasse, je nach Geschmack, wird es funktionieren oder eben nicht funktionieren. Das ist, wenn wir entweder bauen Menschen und es ist ihre Gemeinde oder ist es die Gemeinde Jesu. Wenn Menschen Gemeinde bauen, dann ist stark der Mensch und das Individualismus im Fokus. Es geht um uns. Es geht um den Menschen, darf ich so sagen, es geht um den Menschen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich habe kein Problem mit Menschen. Ich liebe Menschen. Allein meine Frau ist ein Mensch. Liebe ich auch. Meine Kinder sind Menschen. Ich habe eine tiefe Liebe zu Menschen. Und trotzdem bin ich davon fest überzeugt, und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Punkt manche vielleicht mit mir nicht mitgehen können, aber ich möchte euch sagen, dass die Menschen glauben, es ist ihre Gemeinde. Meine Gemeinde. Ich traue das mich gar nicht, obwohl ich Pastor bin, zu sagen, meine Gemeinde. Ich traue das mich nicht. Weil die gehört nicht mir. Die Gemeinde ist nicht menschenbezogen. Darf ich so steil das sagen? Die Gemeinde existiert nicht wegen Menschen. Da brauchst du so ein Umdenken. Weil ich glaube, ganz viel und ganz oft denken wird, dass die Gemeinde für Menschen da ist. Darf ich so sagen? Damit der Saal voll wird. Weil sie ist ja für Menschen da. Deswegen haben wir Stühle hingestellt. Und wenn keine Menschen kommen, blöd. Die Gemeinde ist nicht, oder andersrum, ich gehe es nochmal, dieser Gedanke, wenn die Gemeinde für Menschen und um den Menschen willen da ist, dann sind wir natürlich bei diesem Individualismus, ist bei uns. Das, nur nebenbei, das ist ja das Weltprinzip, oder? Der Kunde ist König. Es dreht sich alles um dich. Nur oberflächlich und dahinter, damit du halt Geld zahlst. Und so ist nebenbei auch in die Gemeinde. Man tut so, als ob es alles um Menschen und eigentlich will man ihn nur, dass er ans Evangelium glaubt. Eigentlich auch nicht so, sagt der Werner. Nicht, dass man es ans Evangelium, sondern das ist eigentlich, so man tut so, darf ich so sagen, man lockt, dass man ein Interesse am Menschen hat und will eigentlich nur bekehren. Das klingt jetzt ein bisschen hart, ich weiß, das ist, darf ich so sagen, das ist wirklich überspitzt, was ich sage. Geht echt ab. Das ist echt, ich überspitze das jetzt ein bisschen, okay, dass ihr einfach das Anliegen versteht, was ich damit meine. Man fragt sich, was habe ich davon? Was habe ich von der Gemeinde? So, man sucht sich eine Gemeinde oder eben keine Gemeinde. Man wird eingeladen oder nicht. Und dann frage ich, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich da hingehe? Was habe ich von der Gemeinde? Prinzipiell, was habe ich von der Gemeinde? Okay, treff ich gute Leute, nette Leute, ist gut. Ja doch, da habe ich was davon. Bin da nicht mehr allein, ja, habe ich was davon. Singen so gut und das tut mir gut, wenn so schöne Lieder sind. Das tut gut meiner Seele. Oh, doch, habe ich auch noch einen Grund zu kommen. Danach gibt es Kaffee und was zu essen. Ja, auch nicht schlecht, habe ich auch was davon. Und dann, aber was ist, wenn ich nichts mehr davon habe? Was ist, wenn der Kaffee nicht gut ist? Und was ist, wenn die Musik nicht mehr mein Geschmack ist? Was ist, wenn sie ein Instrument spielen, das ich nicht mag? Und Lieder singen, die mir gegen, ich sage, so alte Lieder oder die anderen, so neue Lieder. Was ist, wenn der Gottesdienst nicht die Form hat, die man mag? Was ist, wenn die Leute die Klamotten anziehen, die einem nicht gefallen? Was ist, wenn es in einer Räumlichkeit stattfindet, die man nicht so gut findet? Wir fragen uns immer und immer wieder, was habe ich davon? Und wenn man ein falsches Verständnis von der Gemeinde hat, so von ihrem Wesen und ihrer Berufung, ihrer Identität und ihrem Auftrag, dann fragt man sich, was habe ich davon? Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich singe heute? Was habe ich davon, wenn ich bete? Was habe ich davon, wenn ich hingehe? Was habe ich davon? Und glaub mir, wenn wir da einen Punkt kommen und sagen, okay, wir haben was davon, dann machen wir es. Und meistens müssen nur vielleicht 2-3 Dinge da sein, dann machen wir es. Und unser Anliegen, oder ich sage das als Mensch, der Individualismus und der Egoismus und der gefallene Mensch in sich selbst, der fragt immer, was habe ich davon? Es geht ja alles um mich, es dreht sich um mich, was habe ich davon? Und wenn ich nur eine Sache finde, die sich lohnt, dann mache ich es. Dann macht man es, weil ich was davon habe. Als ich vor vielen Jahren meine Frau umwarb, genau vor 19 Jahren, ein hartes Geschäft, sie zu überzeugen, dass ich der Richtige bin. War wirklich nicht einfach. Gefühlt Jahre, danach sagt sie mir, 3 Monate hat es gedauert. Für mich fühlte sich wie 3 Jahre an. Und ich habe es später mitbekommen, dass ihre Freundinnen, also Freundin und Schwester, eigentlich mir guten Dienst tun wollten und haben gesagt, Lilly, heißt meine Frau, mach doch einfach eine Liste, Pro und Contra. Das habe ich ja später mitbekommen. So, was spricht für ihn, was spricht gegen ihn? Und wisst ihr was? Das Pro war weit kürzer als das Contra. Habe ich auch nachher später mitbekommen. Aber die hat mich geheiratet. Das war ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, es gibt Gnade. Und nicht alle Menschen sind so arg egoistisch. Sie hat doch wohl mehr an mich gedacht, dass es mir besser gut tun würde, als dass ich allein bleibe. Aber das ist die Idee, okay, zack, zack, was habe ich davon, was habe ich nicht davon? Und wenn da mehr steht als da, dann mache ich es halt. So ticken wir. Warum stehen wir morgens auf? Wer will morgens früh aufstehen? Nicht viele, je nachdem wann natürlich, ich weiß. Warum? Da überlegen, aber wenn ich nicht aufstehe, dann kein Frühstück, ich habe Hunger. Es lohnt sich. Wenn ich nicht aufstehe, dann kann ich nicht zur Arbeit gehen, kann kein Geld verdienen, kann ich nicht meinen Lebensstandard finanzieren, dann lohnt es sich. Wenn ich nicht aufstehe, dann sehe ich meine Frau, meine Kinder nicht. Es lohnt sich. Ich gehe durch, warum mache ich das? Und wenn ich sage, es lohnt sich für mich, dann mache ich das. Aber wenn ich an dem Punkt sage, die meine Frau, meine Kinder sind gerade mir echt egal und ich habe keinen Hunger und was soll das ganze Geld? dann bleibt man liegen. Und dann will man nicht aus dem Bett. Man hat die Schnauze voll mit dieser Welt, mit allem drum und dran. Dann wird man depressiv. Es lohnt sich ja nicht mehr zu leben. Es lohnt sich nicht. Die ganze Depression und diese Kraftlosigkeit, man findet keinen Sinn mehr. Sinnlosigkeit. Warum soll ich noch aufstehen? Warum soll ich noch etwas tun? Warum? Weil für mich vieles einfach keinen Sinn mehr macht. Und das, was Sinn macht, so wenig und was keinen Sinn macht, so vieles, also mache ich es einfach nicht. Es macht keinen Sinn. Ich fuchtel wahrscheinlich zu viel, oder? Ist schon mal vorgekommen, oder? Vielleicht ist es wegen dem Handy. Wir werden ein paar Fehler ausmerzen. Jetzt mal auf die andere Seite. Es ist jetzt, überrascht euch nicht nach der Vorrede, aber ich möchte euch zeigen, dass die Gemeinde in erster Linie nicht da ist, dass es für dich lohnt. Die ist nicht wegen dir da. Die Gemeinde gibt es wegen Gott. Und das ist das Erste, was wir begreifen müssen, wenn wir über die Gemeinde nachdenken. Ich möchte, Entschuldigung, euch schon mal einen Vers vorlesen, dass ihr schon mal einen Epheserbrief aufgeschlagen habt. Ja? Epheser 1, Vers 1. Schaut mal, wie es beginnt. Schlag mal mit mir auf, Epheser 1, Vers 1. Oh, ich danke dir. Das ist yes, perfekt, perfekt. Es ist eigentlich ein Briefkopf, Paulus steigt da ein in den Epheserbrief, aber allein schon in dem Briefkopf vom Epheserbrief steckt so viel drin und allein in dem ersten Satz. Paulus schreibt, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Wisst ihr, was er damit sagt? Ich, Abgesandter, ich bin gesandt und abgestellt für einen Dienst für Jesus Christus und zwar durch Gottes Willen. Paulus tut den Dienst als Apostel an der Gemeinde in Ephesus. Und er macht gleich von Anfang klar, das mache ich nicht, weil es meine Idee war. Das mache ich nicht, weil ich eine Vision habe, weil ich eine Passion habe, weil ich eine Vorstellung habe, weil ich ein Anliegen habe, weil ich einen Dienst will oder weil ich eine Idee habe wie Gemeinde. Das mache ich, warum? Wegen dem Willen Gottes. Sein Dienst ist begründet in dem Willen Gottes, weil Gott es will. Und nicht, weil er es will. Das ist so wichtig. So beginnt der Epheserbrief. Es geht in der Gemeinde und bei allem, ist, weil Gott es will. Und so beginnt er seinen Dienst. Er weiß, sein Dienst beruht auf dem Willen Gottes und nicht auf seinem eigenen Willen. Das ist nicht seine eigene Idee. Paulus proklamiert nicht und kommt und sagt, also ich hab mir überlegt, Epheser, wir könnten doch Gemeinde so bauen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir darauf achten. Ich denke, für die heutige Zeit, für hier in Ephesus, wäre der Plan für die Gemeinde das. Er kommt und sagt, ich komme im Auftrag und in dem Willen Gottes. Und das ist nicht nur Inspiration, das ist die Quelle und das Verständnis der Gemeinde von allem, was wir dann lesen und studieren werden. Es kommt von Gott, es ist sein Wille für die Gemeinde. Es ist sein Plan, die Gemeinde gehört ihm. Sie gehört nicht Menschen. Ich will euch gleich am Anfang den Schlüsselvers für den Epheserbrief vorstellen. Geht mal in Kapitel 3, Vers 21, da steht's. Kapitel 3, Vers 21. Werde ich morgen noch mehr euch zeigen, wo in welchem Zusammenhang er das schreibt, aber ich denke, für heute Abend muss es genügen. Da steht, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, darf ich euch sagen, wisst ihr, wozu die Gemeinde existiert? Wegen wem die Gemeinde existiert? Wisst ihr, was die Berufung der Gemeinde letztendlich ist? Warum es die Gemeinde gibt? Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, in dem Gott verherrlicht wird. Der Grund, warum die Gemeinde existiert, ist, damit Gott die Herrlichkeit bekommt, und zwar wann? Ja, für das Jahr 2019 bis 20. Na, ihm sei Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gemeinde hat eine Berufung oder eine Daseinsberechtigung. Ich will es so formulieren. In der Gemeinde geht es nicht, damit Menschen verherrlicht werden. In der Gemeinde geht es darum, dass Gott verherrlicht wird. Bei allem, was geschieht, ist nicht die Frage, darf ich sagen, ist nicht die Frage, gefällt es einem Menschen? Die Frage, gefällt es Gott? Und darf ich ehrlich sagen, ich kenne wenige Gemeinden, die diese Frage stellen. Das mal runterbrechen. Man bereitet sich für eine Predigt vor. Und dann denkt man, oh, wird es gut ankommen oder nicht? Wird es denen gefallen oder nicht? Darf ich sagen, als junger Prediger habe ich große Sorgen gehabt, wenn ich predige und den Leuten gefällt es nicht, was ich sage. Und dann überlegt man und ringt man, dann so eine gute Idee, dann hört man was, man liest was und denkt, oh, das wird toll, wenn ich das sage, das wird ihre Ohren kitzeln, das wird ihnen gefallen. Und wenn ich dieses Beispiel bringe und diese Geschichte und dies, und dann ist man fertig und dann sitzt man da und dann hofft man, dass die Leute kommen und sagen, Mensch, das war eine gute Predigt. Danke, das war. Und wenn die Leute zufrieden sind, dann ist man zufrieden. Da war der Gottesdienst gut, wenn die Leute zufrieden waren. Ich habe früher mit Musik gemacht. Unsere größte Sorge war, warum wir gebetet haben, Herr, lass es gelingen, dass wir uns nicht verspielen, dass die Technik funktioniert, dass die Monitore funktionieren, dass die Saiten nicht reißen. Das war unsere große Sorge. Und dass es den Leuten gefällt. Und wenn wir gesungen haben, gespielt haben und die Ersten ihre Stirn gerunzelt haben, weil wir ein bisschen moderner unterwegs waren, und die ersten Beschwerden kamen, ihr könnt doch nicht sowas spielen. Da war der ganze Dienst für die Katz. Aber wenn die Leute kommen und sagen, so ein schönes Lied heute, gut. Und ich kann mich selten erinnern, aus meiner Jugendzeit, wo wir uns gefragt haben, auch als Band, wird's heute Gott gefallen? Haben wir die Lieder so ausgesucht, dass es den Herrn, dass es ihm wohlgefällig wird? Werde ich so spielen, dass es dem Herrn gefällt? Ihr versteht, was ich meine? Lass uns das weitergehen. Wenn ich einen Dienst tue, selbst beim Saugen, Stühle stellen, Kaffee, frage ich mich, oh, wenn die Leute kommen, wird der Kaffee ihnen schmecken? Also was ist mein Anliegen? Oder wie ich sage, wird mein Dienst Gott gefallen? Wird mein Dienst Gott verherrlichen? Ob jemand das sieht oder nicht, spielt keine Rolle. Ob jemand das schmeckt oder nicht. Wenn Jesus sieht, was ich da tue, wird er sagen, Mensch, das gefällt mir. Ist das meine Motivation? Ist das mein Dienst in der Gemeinde, dass ich den Leuten diene? Habt ihr schon mal von Watchmanie gehört? So ein ganz begnadeter Ausleger, schon beim Herrn, und ein Chinese. Und der hat ein Büchlein geschrieben, so dünn, so ein kleines Heftchen. Und ich, erstaunlich tief vom Inhalt. Und da hat es überschrieben, Dienst am Haus oder Dienst am Herrn. Und er hat gesagt, man kann einen Dienst am Haus tun, am Haus Gottes, aber dieser Dienst nicht für den Herrn tun. Und er hat das aufgezeigt, wie viele Leviten und Priester im Tempel Tag ein, Tag aus den levitischen Dienst getan haben, die Geräte bedient haben, die Opfer geschlachtet haben und Gott und es nicht für den Herrn getan haben. Und der Herr hat gesagt, ich will eure Opfer nicht. Ihr macht es nicht für mich. Das hat man halt gemacht, fürs Haus. Man hat das Haus am Laufen gehalten. Man hat die ganzen rituellen Handlungen am Laufen gehalten. Man hat halt geschaut, dass der Sonntag halt funktioniert. Dass das halt wieder da ist, dass die Kinderstunde wieder läuft, dass das Programm da ist, dass die Lieder da sind, dass ein Prediger da ist. Man hat halt geschaut, dass das Ding halt läuft. Glaub mir, nach einer Weile ist man müde für sowas. Wenn man nun danach schaut, dass es läuft. Und hofft, dass es ein paar gefällt und ein paar kommen und sagen, doch, es gefällt uns hier und dann bleiben wir hier. Und es wird vielen nicht gefallen. Und es gibt sogar Fälle, die wird es gefallen, sie werden sogar bleiben. Aber das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde. Das ist weder Wesen noch Berufung der Gemeinde. Die Frage ist, und das ist die entscheidende Frage, ist es zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit? Verherrlicht wird Gott verherrlicht. Und darf ich euch sagen, mir ist egal, wie viel heute hier sitzen. Ich wäre zufrieden mit der ersten Reihe. Ob zwei, vier oder 100, ist mir absolut egal. Ich predige manchmal vor 10 und manchmal vor 500. Ist mir egal. Denn es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, Menschen zu dienen, sondern es geht darum, es ist doch egal, ob ich für den Herrn vor vielen oder vor wenigen rede. Die Frage ist, wird ihm das gefallen, was ich sage? Ist es ihm zur Herrlichkeit und zur Verherrlichung? Und ganz ehrlich, ich gebe ein Zeugnis von mir. Wenn ich das aus dem Blick verliere, dann gehe ich nach Hause nach dem Predigtdienst. Und dann kann jemand zu mir kommen und sagen, oh, das fand ich nicht so gut und ich bin zerstört, mein ganzer Sonntag ist kaputt. Und dann kommt vielleicht ein anderer und sagt, oh, das war halt gut. Und dann denke ich, Mensch, schön, danke. Und das kann sein, aber je mehr ich mich davon löse, dann predige ich, dann gehe ich auf mein Zimmer oder nach Hause und ich weiß, ich habe von meinem Herrn, in meinem Gewissen, ich habe dem Herrn heute gedient. Und in meinem Gewissen bin ich vom Herrn glücklich, weil ich in meinem Dienst Freude hatte. Als ich predigte, hatte ich so eine Freude in mir, das zu bezeugen. Darf ich sagen? Und dann, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, dann ist mir egal, ob es jemandem gefallen hat oder nicht. Und da kann jemand zu mir kommen und sagen, Philipp, fand ich heute überhaupt nicht gut, was du da gesagt hast. Dann gehe ich in mich und ganz ehrlich, ungelogen, dann sage ich, Herr, hat es dir gefallen? Und wenn der Herr mir aufs Gewissen legt, sagt, mir hat es auch nicht gefallen, dann muss ich hinterher und sagen, was habe ich da eigentlich gesagt? Aber wenn der Herr in meinem Gewissen mir Frieden und Ruhe gibt, dann ist es mir egal. Versteht mich nicht falsch, aber dann geht es mir da rein und da geht es da raus. Wenn ich so nicht leben würde, ich könnte meinen Dienst nicht tun, ich wäre schon längst depressiv. War ich schon mal. Ich würde kaputt gehen. Es würde nicht funktionieren. Ich will nicht sagen, dass man nicht die Kritik nicht wahrnimmt. Aber ich prüfe vom Herrn. Und mein Prüfstein ist, hat es Gott gefallen? Und wenn ich merke, ich habe Dinge gesagt, die eben nicht Gott gefallen haben, weil ein Bruder oder eine Schwester mir gesagt haben, Willi, es wird doch Gott nicht gefallen, wenn du das sagst. Dann sage ich, oh, stimmt. Dann muss ich prüfen. Aber wenn ich weiß, es hat doch dem Herrn gefallen, dann ist mir sowas von egal. Und ich liebe diese Sonntage oder diese Dienste. Wisst ihr, ich fahre nach Hause nach dem Dienst und ich bin frei. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich mit meinem Herrn und von meinem Herrn, weil ich von ihm treten durfte in seine Gegenwart und ihn anbeten durfte. Und wenn dann Leute sagen, oh, das war schön für mich, oh, umso schöner ist es. Da freue ich mich auch, dass die an diesem Dienst etwas von dem Wohlgeruch haben riechen dürfen, darf ich so sagen. Die Gemeinde ist der Ort, in dem Gott verherrlicht wird. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Und von daher, wir müssen begreifen, wer wir sind und was unsere Berufung ist. Und in dieser Haltung müssen wir Gemeinde leben. Und dann ist letztendlich, darf ich euch sagen, die Musik egal. Der Ort ist egal. Sogar die Klamotten sind egal. Die Technik, ob sie brummt oder nicht, ist auch egal. Das ist nicht das Entscheidende. Aber wenn man so Gemeinde baut, dass die Menschen sich wohlfühlen, dann ist jeder Kracher nicht gut. Da gibt es Ärger danach, weil es hat ja gestört. Versteht, was ich meine? Um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich die Berufung der Gemeinde? Um wen geht es? Wer hat die Gemeinde erdacht? Wessen Plan ist es? Und darum ist es für mich so wichtig, dass wir ein Grundverständnis haben von dem, was wir sind und was wir tun. Und ich sage, das, was wir tun, resultiert aus dem, was wir sind. Von unser Wesen bestimmt unser Handeln. Und wenn wir unser Wesen nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer wir in Christus sind, was Gott mit uns gemacht hat, wozu er uns gemacht hat, wie er es gemacht hat, dann wird es für uns sehr, sehr schwer, das zu leben. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann werde ich mich abrackern, etwas zu sein, etwas zu tun, um etwas, wahrlich schwer. Und werde immer das Gefühl haben, ich genüge nicht, ich genüge nicht, ich genüge nicht. Ich glaube, wir sind fast eine Stunde durch. Darf ich noch ein bisschen? Ja, ich habe noch ein, zwei Punkte auf meinem Blatt. Ich würde gerne diese Einführung für heute. Heute will ich euch nur für das Grundthema des Epheserbriefs gewinnen. Und morgen gehen wir dann tiefer. Ihr kennt ja mich so spiralförmig, immer näher, damit ihr den Inhalt mit mir heben könnt. Also meine These und meine Überzeugung, das ist mein Anliegen, Darf ich das als Zeugnis euch erzählen? Jesus zu Ehre, und Jesus weiß um mein Herz, dass ich das so meine und dass es nicht um Selbstdarstellung ist. Ich fing an, in dieser kleinen Gemeinde den Epheserbrief zu lernen und das in dieser Gemeinde zu zeigen und anhand des Epheserbriefs deutlich zu machen. Wisst ihr, was passierte? Die Gemeinde hat sich erholt, gesundet. Nach einer Weile kamen Brüder und sagen, wir hatten so riesen Stühle drin, so richtige Sessel fast schon. Die liebten sie alle, weil sie so bequem waren. Sie konnten fast einschlafen da drin. So ganz bequeme Stühle. Aber sie haben so viel Platz eingenommen. Und die haben gesagt, diese Stühle sind zwar bequem, aber wir haben keinen Platz, wir müssen sie rausnehmen. Wir müssen schmale Stühle reinstellen, weil der Raum platzte. Auf einmal kamen Menschen. Gott schickte Menschen. Auf einmal kamen Jugendliche und wir haben eine Jugend gestartet. Auf einmal Beziehungen wurden gekettet. Die haben einander Dinge vergeben, die über Jahre sich angestaut haben. Und die Gemeinde begann sich geistlich zu erholen. Und das war natürlich als junger Pastor für mich ein das vor Augen zu sehen, was das Wort Gottes ist und was diese Ausrichtung wird. Aber ich möchte euch auch sagen, und dann nach 4 Jahren, ich war mit dem Epheserbrief durch, nach 4 Jahren kamen Menschen in diese Gemeinde und haben gesagt, Gott hat uns in diese Gemeinde gesandt. Und sie waren nicht in diesen 4 Jahren dabei. Und dann sagten sie, zu viel Lehre. Es ist nicht praktisch genug. Der Mensch steht im Fokus. Und wisst ihr, was passierte? All das wurde ein Stück für Stück angegriffen und Stück für Stück wieder zerstört. Und auf einmal haben sie gesagt, wir brauchen keine neuen Stühle mehr reinstellen. Weil Leute fehlen auf einmal wieder. Die kommen nicht mehr. Wieder Streit, Uneinigkeit, all diese Dinge. Warum? Ja, wir müssen diese Art von Lobpreis haben, ging es los. Wir müssen diese Art von diesem, wir müssen das tun, wir müssen das tun. Ich habe das persönlich erlebt, was das mit einer Gemeinde macht. Persönlich das erlebt. Darf es wieder aufs Neue erleben? Deswegen sage ich, meine Überzeugung ist, die Gemeinde existiert nicht wegen Menschen, sondern sie gibt es wegen Gott. Darf ich so sagen? Weil Gott Gemeinde will, gibt es die Gemeinde. Und solange Gott die Gemeinde will, wird sie bleiben. First. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, ganz kurz das nur vor Augen stellen, dass die ganze Bibel erstmal gottzentriert ist. Das heißt, bei allem, was es geht um ihn. Dass ich Christus-zentriert bin, das wisst ihr mittlerweile. Es beginnt aber, dass Gott sich offenbart ist und sich uns zeigt. Warum macht er das? Warum redet er? Warum gibt er uns sein Wort? Warum gibt er uns die Bibel? Warum? Um uns zu zeigen, was er will. Er offenbart uns seinen Willen. Das ist die Schrift. Und da offenbart Gott sich selbst. Wie beginnt die Bibel? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es beginnt bei Gott. Und das setzt sogar den Glauben an Gott voraus. Aber es beginnt bei ihm. Er ist der Schöpfer, es geht um ihn. Und dann offenbart uns die Schrift seinen Willen. Unser Tun und unser Sein und unser Tun, unser Wesen und unsere Berufung, liebe Freunde, ist bestimmt von Gott her und von seinem Wesen. Das heißt, der Mensch existiert wegen Gott. Andersrum, der Mensch kann sich nur verstehen, wer er ist und was er tun muss, wenn er Gott versteht. Warum? Alle Tiere wurden nach ihrer Art geschaffen. Und nach welcher Art wurde der Mensch geschaffen? Nach Gottes Bild. In der Schrift steht, 1. Mose Kapitel 1, und Gott schuf alle lebendigen Tiere und die Tiere des Feldes, jeder nach seiner Art. Also ein Esel wurde nach der Art geschaffen, zum Beispiel wie Pferde, wie all diese Tiere. Ja. Ein Löwe wurde nach der Art geschaffen, so nach dieser Art, wie halt Hunde und Katze nach der Art und Vögel nach der Art. Alle wurden nach ihrer Art geschaffen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Pferd verstehen willst oder einen Hund verstehen willst, dann musst du die Art studieren. So, und wenn du die Art studierst, dann kannst du sagen, diese Tiere verhalten sich so. Aber wenn du Menschen verstehen willst, was musst du dann studieren? Gott. Weil der Mensch wurde nicht nach seiner Art geschaffen. Der Mensch wurde nach Gottes Art geschaffen. Das ist der Punkt. Der Mensch wurde in das Bild Gottes hineingeschaffen. Das heißt, wenn du verstehen willst, wer du bist, was deine Berufung ist, dein Wesen ist, musst du verstehen, wer Gott ist. Klammerst du Gott aus, kannst du Menschen nicht verstehen. Du kannst ins, wie nennt man das, wenn man ihn aufschneidet? Ja, genau, das kann man machen. Sezieren, ja, man kann aufmachen, man kann darin nach Seele suchen, nach Geist suchen. Du kannst ganze Anatomie, du kannst studieren und du kommst nicht an den Punkt, wie der Mensch funktioniert. Du kannst die Seele nicht aufschneiden. Du kannst den Geist nicht aufschneiden. Du kannst nicht Trauer aufschneiden. Du kannst darüber nachdenken. Die Psychologen machen. Aber wisst ihr, warum all das immer an die Grenzen stößt? Und dann die letzte Möglichkeit mit Medikamenten gelöst wird. Weil der Mensch nur bis zu einem gewissen Grad den Menschen studieren kann und dann an eine Grenze kommt. Weil er nicht glaubt, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Diese Dimension ist dem Menschen fremd. Um zu begreifen, wer wir sind und wozu wir sind, was ist der Sinn des Lebens, wozu existieren wir, müssen wir bei Gott anfangen. Und die Bibel beginnt so und die offenbarten Willen Gottes. Ein Beispiel, nur ein Beispiel. Das ist ein Thema für sich. Gott sagt zu seinem Volk, das er berufen hat, erwählt hat, berufen, herausgeführt und sagte, ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Wisst ihr, was wir Menschen machen? Wenn wir sagen, wir denken, wenn ich heilig bin, dann ist gut für mich. Dann ist es hilfreich für mich. Dann fühle ich mich besser. Dann bin ich Gott näher. Dann habe ich nicht so Sünde in meinem Leben. Dann habe ich Freimütigkeit. Dann habe ich keinen Stress mit meiner Familie. Gott sagt, du musst heilig sein aus einem Grund. Nicht damit es dir besser geht, sondern weil ich heilig bin, musst du heilig sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ja, verzeiht es mir. Ich erzähle es darum, das auch nur kurz. Ich durfte vor vielen Jahren in die USA und habe 2 Megachurch besucht. Ich habe da meine Abschlussarbeit geschrieben über Gemeindemodelle. Und dann habe ich da in den USA so 2 Riesengemeinden, die von ihrem Ansatz so grundsätzlich waren. Und in einer Gemeinde, der Name spielt jetzt keine Rolle, in einer Gemeinde kam ich und in dieser Gemeinde, das war beeindruckend. Also das Schauspiel war wirklich beeindruckend. Die haben auf der Bühne, man kam da hinein, man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, man ist in einer Kirche. Man hat das Gefühl gehabt, man ist in irgendeinem Stadion drin. Da hingen Riesenwürfel, von allen Seiten liefen da Clips und was weiß ich. Also dann war eine Doppelgarage aufgebaut. 2 Doppelgaragen, also in Echtgröße. So, und das Thema war, räum dein Leben auf. Das war das Thema. Und das war so, natürlich als Junger war ich sehr beeindruckt. Dann ging so die eine Garage auf und dann war so eine Garagenband drin. Und die haben Lobpreis gemacht. Gigantisch. Alle nur die Idee, witzig, so eine Garagenband reingestellt. Dann ging die Tür wieder zu, Lobpreis vorbei. Okay, dann ging die andere Garagentür und da war die typische Garage vollgemüllt. Mit allem, was man halt nicht so braucht. Sich angestaut, kennt ihr so ein paar Garagen, ja? Und dann haben sie so Videoclips gedreht und haben die Garagen ihrer Pastoren gefilmt. Natürlich war das alles unterhaltsam. Die Leute haben sich totgelacht. Und bei dem Ältesten der Pastoren machen die Garage auf, steht ein Ferrari drin. Das war natürlich ein Joke und alle wuhu und also, amüsant und alle Leute waren sehr amüsant. Die Show war gigantisch. Die Musik war perfekt. Und dann hat der Prediger gepredigt und sagte, Freunde, habt ihr satt, dass euer Leben so vollgemüllt ist wie diese Garage? Ja! Wollt ihr sie endlich aufräumen? Ja! Und dann sagt er, okay, ich gebe euch Hilfe. Ich gebe euch 10 Punkte, wie ihr eure Garage aufräumt. Wisst ihr was? Wenn ihr eure Garagen aufräumt, wenn ihr euer Leben in Ordnung bringt, wenn ihr den ganzen Müll aus eurem Leben schafft, all eure Sünde, wisst ihr, dann habt ihr eine saubere Garage. Und dann sagt er, dann hast du mehr Zeit für deine Hobbys. Hast du mehr Zeit für deine Familie. Hast du mehr Zeit für die Gemeinde. Wer will das? Ja, ich will. Der andere, hast du mehr Zeit für deinen Beruf? Ja, der andere, ich will. Räum dein Leben auf. Dann hast du was davon. Das war eine gigantische Predigt mit einer Wahnsinnsillustration. Und die Menschen gingen nach Hause beeindruckt. Warum? Wenn du, Sünde wurde nie genannt, Müll. Wenn du Müll aus deinem Leben ausräumst und deine Garage, dein Leben aufräumst, dann hast du was davon. Und das kommt an. Wisst ihr warum? Weil der Mensch so funktioniert. Habe ich was davon? Dann mache ich es. Und wenn ich was davon habe, dass ich keine Sünde im Leben habe, dann räume ich sie weg. Und wenn es nur darum ist, dass ich endlich Ruhe in meinem Herzen habe. Nicht ständig Stress. Und ich war schockiert. Nicht über den Perfektionismus, beeindruckt war ich darüber. Aber ich war schockiert, dass der Grund eigentlich und warum man das tut, nicht genannt wurde. Und die Bibel sagt, seid heilig, weil ich heilig bin. Und nicht, weil ihr dann ein besseres Leben habt. Darf ich so formulieren? Das kriegen wir alles nebenbei. Die Ruhe, mehr Zeit für Familie und all diese Dinge, das sind Nebenprodukte. Aber das ist nicht der Fokus. Das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, ich richte aus, ich sage, ich will heilig sein, weil Gott heilig ist. Mein Leben soll dazu da sein, in allem ihn zu verherrlichen. Und weißt du was? Und wenn du diese Perspektive hast, dann klärt sich alles andere auch. Aber dann bist du nicht permanent bemüht, diese Dinge auszuräumen. Das ist nicht das Eigentliche. Deine Kraft wird darauf sein, ihn anzubeten. Wisst ihr was? Daher kommt die Kraft. Da kommt die Freude. Da kommt der Segen. Das ist das Eigentliche. Wir wollen bestimmte Dinge tun und nicht tun und nicht in erster Linie, weil wir Gott verherrlichen wollen, weil wir sie hassen oder nicht mögen oder weil wir sie lassen müssen, weil man es uns ja gesagt hat, Tradition, weiß ich, Regeln, Gesetze. Aber niemals, weil wir sagen, oh, ich will Gott verherrlichen. Ich will, dass mein Leben ihn groß macht. Es gibt keine stärkere Motivation als die. Aber wisst ihr was? Um so leben zu müssen, zu können, muss man diesen Gott kennen. Man muss diesen Gott lieben. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum das nicht stattfindet. Warum? Weil da überhaupt kein Anliegen da ist. Weil die Gemeinde nicht darauf ausgerichtet ist, Gott zu verherrlichen, sondern sich selbst zu verherrlichen. Dieses Anliegen nicht vorhanden ist, Gott zu verherrlichen. Zwei Kreise noch kurz und dann zwei Fragen zum Abendbrot, zum Nachdenken. Und dann bin ich gespannt, wer morgen früh dann noch kommt. Aber zum Nachdenken, und ich will beten, dass der Herr das in unseren Herzen bewirkt. Ich möchte euch kurz zeigen, an ein, zwei, drei, vier Stellen, und vielleicht euch sogar auch diesen Punkt ein bisschen schockieren, dass der Grund deiner und meiner Rettung nicht darin liegt, dass du nicht in die Hölle kommst. Ich will andersrum sagen. Weißt du, warum Gott Menschen rettet? Warum investiert er sich so sehr in die Rettung von Menschen? Ich möchte sagen, aus einem Grund, damit er verherrlicht wird. Der Hauptgrund, warum Gott Menschen rettet, liegt darin, dass er darin verherrlicht werden will. Und nicht in erster Linie, dass du nicht in die Hölle kommst. Wir haben das alles so verdreht. Wir denken, Gott rettet Menschen, damit sie nicht verloren gehen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Und dann haben wir natürlich Schwierigkeiten, weil andere kommen in die Hölle, die anderen nicht. Und wenn Gott der Liebe ist und so, warum sterben Menschen? Also da kommen die ganzen theologischen Fragen, wir können es nicht mehr einordnen. Der Grund, warum Gott Menschen rettet, ist, damit ihm Herrlichkeit zukommt. Na, andersrum. Der Grund, warum Gott Menschen rettet, hängt mit seinem Namen zusammen. Ich bin Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5. Darf ich kurz? Ich glaube, mein Schwanker hier. Schaut mal. 1, Vers 5. Oder ich lese ab Vers 3, damit wir, das ist nämlich ein Satz übrigens bis Vers 14. Paulus kennt keinen Punkt, Komma. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es geht um Gott. Und er wird was? Gepriesen. Er wird angebetet. Der Epheserbrief beginnt. Es ist Gottes Wille. Und dann beginnt Paulus. Und was sagt er als erstes? Gepriesen sei Gott. Es geht, gesegnet sei Gott, verherrlicht sei Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein, vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Wir gehen jetzt noch nicht auf dieses Erwählt und so weiter, sondern warum macht er das? Warum hat er uns gesegnet in Jesus Christus? Mit jedem geistlichen Segen. Das ist ja der Oberhammer, oder? Das ist ja Wahnsinn. Da steckt ja alles drin. Nichts vorenthalten. Warum? Für sich selbst. Gott hat das für sich selbst getan. Nun, vielleicht sagt der eine oder andere, das ist ja ganz schön egoistisch von Gott. Wie für sich selbst? Wie kann, wenn wir nicht sagen, wir dürfen nichts für uns selbst tun, das ist egoistisch, das ist Sünde, wieso darf das Gott tun? Manche haben sich schwer damit, dass Gott alles für sich selbst tut. Sagen, was ist das für ein Gott? Ich kann euch sagen, wenn ich alles für mich selbst tue, gibt es ein Problem, weil ich Willi bin und Mensch und Sünder bin und kein Recht habe, mir die Ehre zu nehmen. Aber Gott ist Gott, heilig, gerecht, gut, keine Sünde, keine Finsternis. Wenn einer Ehre für sich beanspruchen kann, dann er. Wenn du absolut heilig wärst, dann darfst du die Ehre dir nehmen. Kein Problem. Aber wenn du nicht heilig bist, kannst du keine Ehre nehmen. Gott ist heilig. Aber warum, was will ich euch sagen? Hier steht, Gott macht alles in Jesus Christus für sich selbst. Schlag mal mit dem 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Vor dem Timotheusbrief, Timotheus, Thessalonicher 1, Vers 9. Schaut mal. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Schaut mal, Paulus sagt, die erzählen von uns und die erzählen von eurer Bekehrung. Und was ist diese, warum? Was ist eure Bekehrung? Wie ihr euch bekehrt habt? Und von was? Oder wozu? Damit ihr nicht in die Hölle kommt. Damit ihr keine Strafe bekommt. Warum hat Gott sie bekehrt? Warum wurden sie bekehrt? Um dem lebendigen Gott zu dienen. Freunde, das ist so wichtig. Bekehrung ist für sich selbst. Gott bekehrt uns, Gott rettet uns für sich selbst, weil er was mit uns vorhat. Er braucht uns nicht in dieser Weise, aber er will uns, so rum ist es besser, er will uns. Er hat einen Plan mit uns, warum er uns rettet, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und Menschen bekehren sich und wir sind froh, dass sie sich bekehrt haben, weil wir denken, okay, die Sicherheitskarte ist ausgefüllt, die Versicherungsscheine ausgefüllt und jetzt ist okay. Und jetzt leben sie ihr Leben, wie sie wollen. Leben ihr Leben weiter, wie sie wollen. Nein, man bekehrt sich nicht, damit man nicht in die Hölle kommt. Man bekehrt sich, damit man dem lebendigen Gott dient. Das ist die Berufung. Darum rettet Gott uns. Und ich habe meine Fragen, zumindest meine Fragen, wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt, aber kein Anliegen hat, ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht, habe ich zumindest Fragen, was er unter Bekehrung versteht, zu was er sich bekehrt hat. Was hat er verstanden? Was hat man ihm gesagt, was Bekehrung ist? Die Bekehrung ist, um dem lebendigen Gott zu dienen. Wisst ihr, warum? Schaut mal, geht mal jetzt in ein Altes Testament. Drei Zeugen und dann, schaut mal, Hesekiel. Den Prophet Hesekiel, was er sagt. Hesekiel 20. Vers 9. Schaut mal, was da steht. Aber ich handle gnädig um meines Namens willen. damit er nicht entweiht würde von den Augen der Nationen. Warum ist Gott gnädig? Warum ist Gott Menschen gnädig? Warum rettet Gott durch die Gnade Menschen? Der Prophet sagt, um meines Namens willen, damit er nicht entweiht werde. Im Gegenteil, damit er verherrlicht werde. Gott rettet Menschen um seines Namens willen. Darf ich andersrum sagen? Um seines Selbst willen, nicht um deines Willen. Das kann man negativ verstehen, aber ich will allein euch da jetzt das Gute sagen. Ganz ehrlich, als ich das hörte, das war habe ich mich darüber gefreut. Denn wenn er um meines Willens mich retten würde, dann würde ich eins ums andere mal zweifeln, ob er mich überhaupt retten will. Aber wenn er will, um seines Willen mich retten will, dann habe ich Hoffnung, weil dann ist sein Wille meine Rettung in seinem Willen und er will, dass sein Name verherrlicht wird, indem er mich rettet. Ich werde euch zeigen, wie das passiert. Der Epheserbrief wird uns das lehren. Aber Gott rettet mich wegen ihm und nicht wegen mir. Wegen ihm. Nicht damit ich groß rauskomme, damit er groß rauskommt. In Kapitel 36 wiederholt er das Ganze in Vers 22. Kapitel 36 in Hesekiel. Kapitel 36, Vers 22. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Er wird in dem Zusammenhang, ist die Rede vom neuen Bund, der dir und mir ebenfalls gilt. Werden wir in Kapitel 2 und 3 im Epheserbrief sehen, warum dieses auch uns gilt. Aber er sagt, nicht um wegen dir mache ich es nicht. Nicht um euretwillen mache ich es, sondern um meinetwillen. Versteht ihr? Das ist so wichtig, damit man auch mit diesen schwierigen Stellen in der Epheserbrief klarkommt. Es geht darum, Paulus beginnt und sagt, ich, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes. Er startet in den Epheserbrief genau deswegen, um zu sagen, die ganze Rettungsaktion, und die Berufung der Gemeinde, Wesen der Gemeinde und Berufung der Gemeinde hat einen Grund. Es hat was mit dem Willen Gottes zu tun. Gott macht das Ganze. Er macht einen neuen Bund um seines Namens willen, damit sein Name in dem groß gemacht wird. Gott rettet die Gemeinde, damit sein Name groß gemacht wird. Die Gemeinde gibt es, damit sein Name groß gemacht wird. Darf ich nebenbei so fragen? Wird Gott in unseren Gemeinden groß gemacht? Oder was wird da groß gemacht? Ich bin oft erschrocken, wenn Politiker groß gemacht werden. Wenn irgendwelche Menschen groß gemacht werden. Wenn alles Mögliche groß gemacht wird. Wenn Prediger groß gemacht werden. Gott muss groß gemacht werden. Die Puritaner, die haben das sehr ernst genommen. Und bei ihm ging es an den Kanzel, die ging so hoch. Und da ging es viele Stufen, bevor man dann von oben predigte. Ihr kennt vielleicht aus anderen Kirchen vielleicht solche Kanzeln. Ich habe mir vor kurzer Zeit mit so einer lutherischen Kirche in den Kopf angestoßen. Weil die waren früher wahrscheinlich kleiner. Nicht da oben so drin. Und da ging es so hoch. Und bevor der Prediger hochging, hing da ein Schild. Und dann stand: An diesem Ort kann nur einer verherrlicht werden. Und jeder Prediger, wenn er bevorhung, las das und er musste sich entscheiden. Gehe ich jetzt hoch und ziehe eine Show ab, dass sie mich gut finden, oder mache ich Gott groß? Und das sollte sie daran erinnern. Und in manchen ist so. Da werden Menschen groß gemacht, weil sie rhetorisch brillant sind, weil sie gut aussehen, weil sie gut predigen. Und ich sage das als Prediger. Darum geht es niemals. Es gibt nur, die Gemeinde existiert, es ist keine Plattform der Selbstdarstellung. Keine Plattform der Selbstdarstellung. Eine Stelle lese ich euch noch. Jesaja 43, ein Propheten zurück. Jesaja 43, Und ihr merkt, dass es oft vorkommt. 43, Vers 25. Jetzt, das spitzt nochmal zu, jetzt wird es noch genauer. Er sagt, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Also ich, Gott sagt, ich bin es, der, darf ich so sagen, der deine Sünden auslöscht. Das ist doch, was wir glauben. Darauf leben wir, darauf hoffen wir die Sündenvergebung. Das ist, was wir den Menschen zusprechen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Und wisst ihr, warum? Gott sagt, warum. Um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Um meinetwillen und deiner Sünde will ich nicht mehr gedenken. Der Grund, warum ich es mache, ist wegen mir und nicht wegen dir. Und wir sagen, ja, guck mal, den Gott muss doch den retten, Gott muss doch den retten. Warum rettet den und rettet den nicht? Das ist doch ungerecht. Darf ich euch so sagen? Der einzige Grund, warum Gott rettet, liegt nicht in den Menschen, sondern in sich selbst. Weil Gott es will. Und warum will er das? Weil er dadurch verherrlicht will. Ich sage euch schon mal ein herrliches Geheimnis. Was der Unterschied zwischen Gott und den allen sogenannten Göttern ist. Wisst ihr, wie Gott die Verherrlichung will? Oder andersrum. Die sogenannten Götter dieser Welt, die Götzen, sie fordern Anbetung. Und sie knechten die Menschen, dass sie alles dafür tun müssen, um das zu tun. Es gibt nur einen Gott, der in Vorleistung geht. Wisst ihr, wie er Anbetung macht? Warum er Menschen rettet? Er rettet einen Menschen und dann löst er in dem Herzen vom Menschen Dankbarkeit aus. Und wenn der Mensch gerettet wird, fängt er an, Gott zu preisen. Warum? Weil er ihn gerettet hat. Und das ist Anbetung. Gott schafft Anbetung um seines Namens willen. Warum? Damit er groß wird. Und wie wird er groß? Wenn Menschen, die er rettet, Gott preisen und ihr Leben ihm weihen und für ihn leben. Aus Dankbarkeit. Und nicht, weil sie müssen, sondern weil er alles getan hat für sie. Schon, Gott will Anbetung, aber Gott sagt nicht so, bete mich an, speitsche und hier Strafe und wenn nicht. Gott gibt jeden Grund, uns ihn anzubeten. Er rettet uns. Nochmal, die Rettung ist Mittel zum Zweck. Die Rettung ist der Grund oder die Auslöser für Anbetung. Gott will Anbetung. Das ist das primäre Ziel. Nicht Gott will Rettung. Das ist nicht primär. Das ist Mittel zum Zweck. Ich will Anbetung. Ich will, dass sie mir Danke sagen. Und wenn ich sage, sag mir Danke. Kennt ihr das? Wenn die Kinder immer sagen, du musst dich bedanken. Und die Kinder fühlen das nicht. Aber sie müssen halt tun. Dankeschön. Dann gehen sie wieder. Und wir sagen, ja, immerhin hat es halt gemacht, gell? Macht nichts. Das ist nie. Aber wenn ich ein Kind ein paar Süßigkeiten, ein Geschenk, heute musst du schon ein iPad oder irgendwas hingeben. Und oh, danke. Dann kommt's. Warum? Das ist ein Geschenk. Das ist ein großes Geschenk. Und dann kommt's vom Herzen mit strahlenden Augen, mit Dankbarkeit. Und dann wird er einen lieben. Bis das Ding halt alt ist und kaputt ist. Da muss man dann was Größeres geben. Weil Gott macht uns das größte Geschenk. Das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Und damit löst er in uns Dankbarkeit aus. Darum rettet der Mensch. Damit ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Wisst ihr, was die Gemeinde ist? Es ist ein Chaotenhaufen von begnadeten Sündern. Und weil sie begnadet sind, darum jubeln sie so. Darum singen sie. Darum beten sie. Darum freuen sie sich. Warum? Nicht, weil sie gut sind, sondern weil ihnen vergeben worden ist. Das ist Gemeinde. Eine Versammlung begnadeter Menschen. Das ist Gemeinde. Und man trifft sich und sagt, oh, hat Jesus dir auch vergeben? Ja, mir auch. Ja, Halleluja. Lass uns ein Lied singen. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet den Herrn meine Seele, denn er hat mir alles vergeben. Dir auch, mir auch. Oh, ich bin das Schlimmste. Nein, ich bin schlimmer wie du. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist so. Und wir spielen Gemeinde, alles Heilige. nur keine Sünde bekennen. Sonst könnten wir ja irgendwie als nicht Heilige dastehen, als nicht Christen dastehen und wundern, warum wir zum Lobpreis uns zwingen müssen. Warum keine Freude in unseren Herzen aufkommt. Die Gemeinde ist der Ort der begnadigten Sünde, damit sie Gott verherrlichen. So beginnt der Epheserbrief. Wir werden das sehen in den ersten Versen, Kapitel 1, Verse 3 bis 14, werden wir das sehen, die Aussage zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Aber das ist morgen dann. Jetzt noch eine Sache, und damit schließe ich für heute, so zum Nachdenken. Gott investiert sich in die Gemeinde, weil er mit ihr einen Plan hat. Er verfolgt einen Plan. Er hat sich die Gemeinde erkauft durch das teure Blut seines Sohnes. Er hat einen Höchstpreis bezahlt. Sie gehört ihm. Das müssen wir begreifen. Das müssen wir annehmen. Dadurch wird es nicht mehr wahr, weil es ist wahr. Aber es ist gut für uns. Die Gemeinde gehört Gott. Warum? Er hat sie erkauft. Er hat den Höchstpreis bezahlt. Du kannst nicht zahlen, was du ihnen überbieten kannst. Geht nicht. Sie gehört ihm. Und er investiert sich. Er hat sich in sie investiert. Warum? Er verfolgt einen Plan mit ihr. Darf ich so sagen? Wenn du Gemeinde bauen willst, dann wird es gefährlich. Weil du mit dem in Konkurrenz trittst, der wirklich die Gemeinde baut. Das ist sehr gefährlich. Es gibt, so, wenn Jesus die Gemeinde baut, dann ist es seine. Wenn wir die Gemeinde bauen, dann ist es unsere, aber dann ist es nicht mehr seine. Und ich will an dieser Stelle wirklich sagen, was ich glaube. Wisst ihr, wie viele Gemeinden Jesus nicht gehören? Weil sie nicht von Jesus gebaut werden. Weil sie von Menschen gebaut werden. Man nennt sie auch so. Man schreibt sowas drüber. Und man denkt, das ist die Gemeinde Jesu. Nee. Darum hat Jesus gesagt, ich kenne euch nicht, geht von mir. Ja, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Haben wir nicht durch deinen Namen Wunder getan? Haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Und ihr sagt, ich kenne euch nicht. Nicht so, ihr seid nicht mehr meine. Das ist was anderes. Ich kenne euch nicht. Das heißt, ihr wart niemals meine. Aber haben wir nicht Gemeinde gebaut? Ja, aber nicht meine. Denn ich baue Gemeinde. Die spannende Frage ist, ob uns klar ist, entweder baut Jesus und wir dürfen mitbauen, oder wir bauen unser eigenes Ding. Aber viel Spaß dabei. Das ist sehr müßig. Da müssen wir uns echt anstrengen, das Ding zu imitieren. Nicht immer wird es gelingen. Manche kriegen das auf die Beine, dass es so fast aussieht, als ob. Aber letztendlich ist es nicht wirklich Gemeinde. Jesus investiert in sich, in seine Gemeinde. Er hat sie sich teuer erkauft. Ihm gehört sie. Jetzt eine Frage an euch. In was investierst du dich? In was investierst du dich? Ich will es andersrum fragen. Ich habe so angefangen, euch versucht deutlich zu machen, dass wir oft so ticken, dass wir uns fragen, was habe ich davon? Ich möchte die Frage umdrehen. Wenn die Gemeinde Jesu gehört und der einzige Grund, warum wir existieren, zu Preis seiner Herrlichkeit ist, darf ich fragen, was hat Gott davon? Andersrum, noch schärfer. Was hat Gott von deiner Bekehrung? Weil wir denken immer, was habe ich von meiner Bekehrung? Freunde, viel. Wirklich viel. Den ganzen Segen in Jesus Christus, eine Menge. Aber das ist nebenbei, das ist Nebenprodukt. Die Frage ist, was hat Gott von meiner Bekehrung? Er hat sich investiert in mich. Und mit einem Ziel, damit sein Name verherrlicht wird. Und die Frage ist, wird er verherrlicht oder nicht? Und jedes Kind Gottes, jedes Christkind sollte sich dann diese Frage stellen und sich prüfen, verherrliche ich mit meinem Leben Gott? Kenne ich mein Wesen? Kenne ich meine Identität? Und kenne ich meine Berufung? Lebe ich entsprechend der Berufung, mit der ich berufen worden bin? Oder kenne ich überhaupt meine Berufung? Weiß ich eigentlich, wer ich bin? Warum gibt es mich? Warum hat Gott mich eigentlich gerettet? Warum mich? Das ist doch immer die Frage. Jesus, warum hast du mich gerettet? Ich sage euch, die Frage ist einfach zu beantworten, damit du ihn verherrlichst. So, darum. Nicht, weil du gut bist, damit du ihn verherrlichst. Damit du ein Kanal des Lobpreises bist. Das ist die Frage. Und deswegen meine Frage persönlich an dich: Was hat Gott von deiner Bekehrung? Und ich frage euch als Gemeinde, das Gleiche frage ich unsere Gemeinde, nicht meine: Was hat Gott von unserer Gemeinde? Darf ich euch so sagen? Wenn wir diese Frage nicht beantworten können und wenn wir nicht das gleiche Anliegen haben, wie der Plan Gottes ist, dann werden wir an unserer Daseinsberechtigung verlieren. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Leuchter mal aus ist. Wenn Jesus, so wie an die Epheser, sagen wird: Wenn du nicht umkehrst, Buße tust, dann werde ich die Leuchter wegrücken. Das heißt, dieses Licht leuchtet nicht, dann brauchst du dich nicht. Und er redet nicht von Verlust ewigen Lebens, er redet von der Ortsgemeinde. Wozu gibt es uns? Was ist der Platz? Warum versammelt man sich? Das ist die spannende Frage. Und die einen beantworten das so: Ja, um der Stadt zu helfen, um den Menschen zu helfen. Das sind alles Auswirkungen. Darf ich so sagen, das eine, das sollt ihr tun und nicht lassen. Aber das ist nicht das Eigentliche. Unsere Berufung: Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Wo steht's? Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 21. Ja, ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Mit dieser Frage möchte ich dich entlassen, will beten, dass der Herr das Richtige durch seinen Geist in unseren Herzen tut, und lade ich euch morgen dann um 10 Uhr weiter im Epheserbrief zu arbeiten. Ich werde euch da wieder in diese Thematik hineinnehmen, einen Überblick, einen theologischen Überblick geben. Der wird nicht lange sein, weil ich schon vieles von euch bei vielen Predigten da schon gezeigt und gesagt habe, nur kurz daran erinnern. Und darum habe ich die Schaubilder schon vorbereitet, dass es nicht viel Zeit kostet. Und dann gehen wir ins eigentliche Aufbau vom Epheserbrief, Gliederung, Inhalt, und dann werde ich euch Folgendes zeigen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich werde euch anhand den ersten drei Kapiteln unser Wesen aufzeigen, wer wir in Christus sind, und an den letzten drei Kapiteln unsere Berufung aufzeigen. Wie können wir praktisch in unserem Leben und durch unser Leben das tun, was wir sind? Wie geht das? Und das wird sehr, sehr praktisch. Ja. Umgang mit Frau und Kind und Mann und Obrigkeit und all diesen Dingen, da sind wir mitten im Leben, ja. Das sind Kapitel 3 bis 6. Ich will beten und diesen Abend abschließen. Und dir danke, Jesus Christus, für die Gelegenheit, für das Vorrecht, an diesem Ort zu sein, dass wir in dieser Weise dein Wort studieren dürfen, dass wir dieses Wochenende haben dürfen und uns auf das ausrichten, was dein Wille ist. Jesus Christus, mir liegt ferner daran, meine Meinung und meine Theologie, meine Überzeugung darzugeben, ja, um sich selbst darzustellen. Und du kennst mein Herz. Sondern tiefes Anliegen ist, dein Wort, so gut ich nur kann, so treu ich nur kann, den Geschwistern zu predigen und auszulegen. Und so bitte ich dich durch deinen Geist, mir diese Weisheit zu geben, es in richtiger Art und Weise zu tun. Ich bitte dich aber auch, dass du durch deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung dieses Geheimnis und diese Wahrheit in den Herzen der Zuhörer groß machst. Und Jesus, wenn es von dir ist, dass du durch deinen Geist, aber auch in ihren Herzen das bestätigst, Herr, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte sind, und dass diese Worte tief gehen und dass es einen Unterschied macht. Jesus, bitte mach, dass dieses Wochenende einen Unterschied macht in unserem Leben und im Unterschied der Gemeinde. Um nicht weniger will ich bitten, Herr. In deinem Namen. Amen. Dann von meiner Seite guten Abend. Stefan, hast du noch was zu sagen oder ist soweit?